Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zurück. Wir sind wieder da bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, zuversichtlich. Jetzt erst recht, natürlich am Anfang eines neuen Jahres. Ich hoffe, Sie konnten den Übergang geruhsam, interessant und auch liebevoll gestalten. Jetzt geht's wieder los. Jetzt können wir den Stein wieder über den Hügel rollen, wie jedes Jahr im Januar mit entsprechend guten Vorsätzen. Und wir haben uns natürlich auch ein paar Vorsätze hier ja, vorgenommen und wir besprechen die gleich, beziehungsweise schauen da in die Kristallkugel mit Leonhard Fischer, unserem Kollegen und Finanzexperten, Unternehmer, sehr erfahren in der ja, Industrie, auch in der Finanzindustrie. Lieber Leonhard, alles Gute auch zum neuen Jahr und herzlich willkommen hier bei Weltwoche Daily Spezial zur Jahreseröffnung. Wie geht's? Wie hast du die ersten Tage im neuen Jahr begangen? Wie ist die Lage?
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Nein, ich habe sie angefangen, wie jedes Jahr, mit ganz vielen guten Vorsätzen, von denen ich der festen Überzeugung bin, dass sie innerhalb kürzester Zeit in sich zusammenfallen werden. Oder wie mein Vater es immer so schön gesagt hat, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
Ja, und der Economist hat ja jetzt eine große Story gebracht. Die eigentliche Problemgeneration seien die über 55-Jährigen. Sie würden das Leben zu sehr genießen, zu viel Alkohol, zu viel Freizeitaktivitäten, während die junge Generation arbeitet, nicht mehr ausgeht und keinen Wein trinkt. Also siehst du dich als Teil, mich inbegriffen, als Teil einer problematischen Generation, die sozusagen ein Entfaltungshindernis bedeutet für unsere Welt?
Ja, das ist ganz interessant, gerade zum Jahresanfang. Der Economist baute also eine relativ große Geschichte mit ganz vielen typisch Economist-Daten drin. Also, dass wir deutlich mehr Alkohol trinken in unserer Generation, dass wir zu viel rauchen, zu viel Drogen nehmen, dass wir auch inzwischen mehr als die Generation Z Geschlechtskrankheiten haben, prozentual und so weiter und so fort. Der Untertitel der Geschichte ist, die Generation der über 55-Jährigen nimmt ihre schlechten Lebenseigenschaften mit ins Altersheim, so ungefähr. Ja, das ist eigentlich eine große Aufforderung an uns alle, dass wir das Leben ein bisschen ändern müssen. Ist übrigens ganz lustig, weil das ist mit ein paar anderen Artikeln, wo die Financial Times schreibt, dass die Nachtclubs langsam absterben, weil die jungen Leute nicht mehr nach 2, 3 Uhr feiern wollen. Und die Tatsache, dass die Weinnachfrage dramatisch einbricht, weil sogar in Frankreich, und das ist natürlich schon fast eine nationale Katastrophe, die Jugend sich vom Wein abwendet.
Die große Ernüchterung, aber wenn man das etwas freihändig interpretiert, könnte man auch sagen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es zeigt ja, dass offensichtlich die Jungen eben nicht so faul sind, wie die Alten immer gern behaupten, dass diese Dekadenz, diese Buddenbrooks-Theorie vielleicht gar nicht stimmt. Kommt da eine neue Generation der Streber, der Arbeitsamen, der Fleißigen nach? Das wäre ja eine gute Nachricht.
Ja, ich glaube, dieser Artikel bezieht sich weniger auf den Arbeitseinsatz der Generation, sondern mehr auf, sagen wir mal, ihre Verweigerung, sich dem frivolen Lebensstil unserer Generation hinzugeben. Man könnte es überspitzt so formulieren, es fasst sich darin zusammen, wir trinken mehr und rauchen mehr, haben aber auch mehr gearbeitet. Und die junge Generation sagt, wir arbeiten am ewigen Leben und üben uns in der Enthaltsamkeit.
Und immerhin hat ja die jetzige Generation der über 55-Jährigen nicht die allerschlechtesten Voraussetzungen geschaffen für die Jungen, um es ihrerseits dann noch besser zu machen. Steigen wir ein in die Nachrichten. Wird das ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr, Leonhard?
Tja, das hängt davon ab, welchen Indikator du wählen willst, Roger. Wird es ein gutes Jahr für die Aktienmärkte? Auch da gibt es eine ganz, das ist natürlich das Thema zum Jahresabschluss. Da schreibt auch der Economist so eine schöne Geschichte, wie schäumig ist der Aktienmarkt? Ich persönlich halte ihn für sehr schäumig. Im Sinne einer, also ein bisschen zu stark aufgeblasen. Wobei das insbesondere nur eine kleine Gruppe der Aktien betrifft. Aber wenn ich das zum Anfang des Jahres machen darf, gerade weil wir jetzt ja über die Ernsthaftigkeit des Lebens gerade schon gesprochen haben, ganz kurz mit ein paar Zahlen zu langweilen. Der Aktienmarkt hat inzwischen weltweit eine Börsenkapitalisierung von 127, so knapp 120 Trillionen US-Dollar erreicht. Das kommt von ungefähr 30 Trillionen auf dem Tiefpunkt der Krise 2008-09. Das ist eine dramatische Entwicklung. 70% dieser Weltmarktbörsenkapitalisierung stellt der amerikanische Aktienmarkt dar. Und innerhalb des amerikanischen Aktienmarktes wiederum stellen ungefähr 10 Aktien die Hälfte dieser Börsenkapitalisierung dar. Also was wir haben, ist nicht unbedingt ein Aktienmarkt weltweit, der allgemein schäumt, sondern wir haben in diesem tausende Firmen umfassendes Universum eine kleine Gruppe von 10 amerikanischen Konzernen, die inzwischen so hoch bewertet sind, dass man ja, dass der Mount Everest sozusagen ein kleiner Hügel wäre.
Wann ist der Aktienmarkt zu hoch bewertet? Gibt es da eine Demarkationslinie, sozusagen eine Alarmlinie, wo das Ganze eben kippt und aufgeblasen ist? Wann ist hoch zu hoch?
Ja, Roger, wenn ich das wüsste, würde ich doch nicht jetzt mit dir hier sitzen, sondern auf meiner Yacht vor St. Barth mit Jeff Bezos zusammen ein Glas Champagner trinken. Obwohl er das vielleicht ja gar nicht tut. Und ich es auch nicht mehr sollte. Naja, in jedem Falle, es gibt so klassische Indikatoren. Was sehr gerne genommen wird, das berühmte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist historisch ziemlich an den Highs, aber dann würde man auch sagen, es gibt die Idee mit künstliche Intelligenz, die die Produktivität steigern wird und so weiter und so fort. Mein Lieblingsindikator, den ich viel mehr schätze, ist die Börsenkapitalisierung einer Nation in Relation zum Bruttosozialprodukt. Nehmen wir wieder Amerika. Normalerweise ist die Summe aller Börsenwerte, also die Börsenkapitalisierung aller Firmen lag so bei 70 bis 100% des Bruttosozialproduktes. Jetzt liegt sie bei knapp 200%. Darf ich noch eine Zahl dazu bringen? Wenn du jetzt noch alle Schulden, die in Amerika der private Sektor, der Staat und die Unternehmen haben, die sind ungefähr bei 300% des Bruttosozialproduktes verglichen mit 100% vor 30, 40 Jahren. Das heißt, das Finanzsystem, in dem lauter Menschen Forderungen haben, ob Kreditforderungen oder Aktien, die dafür Zinsen oder Dividenden haben wollen. Dieser Gesamtberg hat jetzt ein Volumen von 500% des Bruttosozialproduktes erreicht. Roger, meine Meinung dazu ist klar. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ob das wie eine Blase platzt oder ob die Luft langsam rausgeht oder wie Goldman Sachs sagt, es wird einfach 10 Jahre ganz geringe Erträge geben. Das ist auf die Dauer nicht, wie heißt das schöne Wort, nachhaltig.
Also das erinnert mich etwas an die Finanzkrise damals mit diesen merkwürdigen Anleihen. Du erinnerst dich an die CDOs, das waren ja dann diese Immobilienanleihen, bei denen Konstrukte eben auch so schwindelerregenden Ausmaßes aufgetürmt wurden. Man hatte ursprünglich mal irgendwo einen Immobilienwert, aber darauf wurden dann so viele Derivate und alles Mögliche geschichtet, dass das Ganze irgendwann zusammengebrochen wird. Also für mich klingt das jetzt etwas dramatisch. Stehen wir vor einer Art Zusammenbruch? Muss man jetzt die Aktien abstoßen? Muss man jetzt verkaufen am Höhepunkt? Was meinst du?
Weißt du, Roger, sagen wir mal so, wenn man sagt, wir stehen vor einem Zusammenbruch, das ist die Meinung der Pessimisten, die prognostizieren aber 10 Weltuntergänge und warten ihr ganzes Leben drauf. Da würde ich doch noch eher Martin Luther folgen und sagen, und wüsste ich, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Ich persönlich
Wo
glaube,
würdest du diesen Baum pflanzen? Also welche Art von Aktie, welche Art von Anlage ist denn in so einer etwas, ja, überblähten Welt noch einigermaßen sicher oder verlässlich?
neben dem Schweizer Franken, eine der besten Anlagen übrigens, also sehr stabile Währung ist. Nein, persönlich würde ich eigentlich das klassische Modell verfolgen. 50% in Wertpapieren und Sachwerten irgendeiner Art, 25% in Gold und 25% in Bargeld. Bargeldreserve halten und auf eines besonders achten, sich nicht so mitreißen zu lassen, dass man glaubt, dass ihr das, du kennst das, das Übliche, war ja zwischen den Jahren sicher so bei vielen Abendessen, Traumata. Man sitzt beim Abendessen und alle außer einem selber haben alles richtig gemacht, haben natürlich ganz früh Bitcoin gekauft, sind auch schon seit Ewigkeiten in den amerikanischen Super-Tech-Aktien. Man selber geht völlig deprimiert nach Hause, da bleibt dann ja auch nur noch die Rotweinflasche. Und sollte man dann den Fehler machen, zu sagen, jetzt muss ich auch mitmachen, um dann sich noch Geld zu leihen und dann noch mehr zu spekulieren, das wäre der größte Fehler. Ich persönlich bin übrigens Anhänger dieser Goldman Sachs-Theorie, dass es keinen Crash gibt und keinen Weltuntergang, sondern dass wir einfach vielleicht mal 10, 20 Jahre vor uns haben, in denen die Erwartungen der Investoren an reale Renditen, ob nun bei den Aktien oder bei festverzinslichen, nicht erfüllt werden. Also dass wir sozusagen nach Inflation eher Negativrenditen kriegen. Ich halte das für das wahrscheinlichere Szenario als den Kollaps des Systems.
Stichwort Bitcoin. Was ist eigentlich davon zu halten? Das sind ja auch Rekordwerte, die da erreicht werden. Auch die Prognosen, man geht davon aus, ich habe Zahlen gehört, auch die da weiter ein dramatisches Wachstum versprechen. Wie beurteilst du dieses Bitcoin-Phänomen?
Ja, dazu hat Bloomberg so einen schönen Satz geschrieben. Bitcoin ist die Lösung eines Problems, das es nicht gibt. Aber die Bitcoin-Welt teilt sich auf zwischen Gläubige und Ungläubige. Das ist schon fast eine religiöse Veranstaltung und keine rein finanzwirtschaftliche. Die Ungläubigen argumentieren, dass Bitcoin das gigantischste Ponzi-Scheme ist, das so ungefähr je entwickelt wurde. Die
Also
jetzigen
Schneeballsystem.
Ja, Schneeballsystem. Die jetzige Börsenkapitalisierung des Bitcoins, also der Gesamtwert aller Bitcoins, liegt im Moment bei 2 Trillionen US-Dollar. Das ist ungefähr ein Fünftel des frei verfügbaren Goldmarktes, der als klassische Reserve gilt. Also es hat ganz schöne Dimensionen erreicht. Die Anhänger sagen, das ist, weil es nur je maximal 21 Millionen Bitcoins geben darf, und es nie mehr geben kann und das Protokoll auf Sicherheit konzipiert ist, die einzige Möglichkeit sozusagen, sein Geld irgendwo anzulegen, wo nicht geschummelt werden kann. Aber die eigentliche Werthaltigkeit des Bitcoins, und das muss man sich natürlich vor Augen führen, besteht darin, dass du mit keinem anderen Finanzasset dein Land schneller, heimlicher und unerkannter verlassen kannst als mit Bitcoin. Du kannst, wenn du mit ein paar Goldbarren am Flughafen auftauchst, das ist immer sehr auffällig, auch in Kleidung eingenähte Diamanten oder die sowieso gerade im Wert fallen, weil es ja Kunstdiamanten gibt, oder dass du mit Bargeld an der Grenze auftauchst, alles unmöglich. Menschen, die in Ländern leben, in denen sie ihren Regierungen nicht vertrauen, für die hat Bitcoin einen großen Wert. Und da muss man leider sagen, für alle Kriminellen der Welt hat Bitcoin auch einen großen Wert. Ich selber bin Agnostiker. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Antwort drauf. Menschen, die sagen, wenn, dann empfehle ich eben zu sagen, okay, dann misch so 2 bis 3, 4%, also in dieses Portfolio, das ich gerade geschrieben habe, du einfach Bitcoin rein, wie Salz in der Suppe, wenn es funktioniert und es verfünffacht sich nochmal und es wird die neue, neben Gold, die neue Weltreservewährung so ungefähr, dann macht das. Aber kennst du den Fall einer amerikanischen Softwarefirma, MicroStrategy? Hast du davon schon
Nein.
gehört? MicroStrategy ist ein Softwareunternehmen, das nicht durch großen Erfolg in seinem Kerngeschäft aufgefallen ist. Daraufhin hat der Firmenmanager gesagt, oh Gott, ich habe ja noch 200 Millionen auf meinem Konto liegen, dafür kaufe ich mal Bitcoin. Das war vor 4, 5 Jahren. Letztes Jahr war MicroStrategy eine der erfolgreichsten Aktien an der Wall Street. Weißt du, was deren Geschäftsmodell ist? Neben der Tatsache, dass sie immer noch so tun, dass sie auch ein paar Softwareprogramme entwickeln, das ist aber eher so ein Nebenerwerbszweig des Unternehmens. Die leihen sich Geld und kaufen damit Bitcoin. Man schätzt, dass sie ungefähr bereits 2% des Bitcoin-Volumens gekauft haben. Das sind natürlich, je mehr solche Strategien auftauchen, das sind für mich eher Zeichen eines, naja, wie hieß es so schön, was den Aktienmarkt, einer gewissen Schäumigkeit.
Irrationaler Überschwang.
Also darum, es ist übrigens interessant, weil wir über Generationen sprachen. Bitcoin ist natürlich in unserer Generation, wir sind ein bisschen zu alt und konservativ, nicht das bevorzugte Anlagemedium. Also ich habe es natürlich verpennt. Ich weiß nicht, ob du ganz viele hast, aber ich habe es natürlich verschlafen. Und es ist übrigens interessanterweise aber in der ganz jungen Generation auch nicht das bevorzugte Anlagemedium. Es ist das bevorzugte Anlagemedium Männer der Altersgruppe zwischen 35 und 50. Können wir ganz viele psychologische Analysen machen darüber.
Ist Bitcoin, ist das ein Symptom dafür, dass einfach immer mehr Leute diesem herkömmlichen Finanzsystem misstrauen und eben eigentlich die klassische oder eine neue Fluchtwährung?
Nicht nur dem Finanzsystem, sonst könntest du ja auch Gold nehmen als Klassiker. Es ist ein tiefes Misstrauen in die Institutionen. Es ist im Grunde genommen, was da zum Ausdruck kommt, wenn dieses berühmte White Paper des ja völlig unbekannten Bitcoin-Gründers oder der Bitcoin-Gründerin oder der Gruppe, die immer Bitcoin gründet, man weiß das ja nicht. Die haben ja damals, als das gelauncht wurde, ein White Paper herausgegeben, also so eine Art Grundsatzpapier, eine Grundsatzerklärung. Und diese Grundsatzerklärung ist eine Abrechnung mit dem, was die Kritiker das Fiat-Geldsystem nennen, also unser Geldsystem, in dem wir leben, mit Zentralbanken und so weiter. Bitcoin ist ein Kind der Finanzkrise und der von dir angesprochenen CDOs und all dieser Exzesse der 00er-Jahre. Es ist eigentlich eine Abrechnung mit dem. Es ist eine Anti-Establishment-Währung. Es ist, wir haben übrigens mal in der Weltwoche vor 2, 3 Jahren haben wir mal Bitcoin als die 68er-Bewegung der Neuzeit bezeichnet. Das ist ein Aufstand einer jungen Generation, jetzt nicht mehr ganz so jung, aber einer jungen Generation, die sich, glaube ich, durch 9/11 und dann noch ganz schlimmer durch die Finanzkrise irgendwo auch um Chancen betrogen gesehen hat und angefangen hat, gegen dieses ganze System zu rebellieren. Und ob man es mag oder nicht, es ist ein enormer Erfolg, auf diese 2 Trillionen zu kommen in den letzten 10 Jahren. Ich würde nicht gegen Bitcoin wetten, das würde ich mich nicht trauen.
Vielleicht nur ganz kurz, wo ist für dich das Unheimliche am Bitcoin, das, was dich zweifeln lässt?
Zwei Dinge, ganz einfach, zwei Dinge. Das Erste, was mich zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass Bitcoin natürlich nichts anderes ist als eine Art Trend. Es gibt ja keinen Realwert dahinter. Man kann ja zu Währungen stehen, wie man will, aber der Realwert einer Währung ist immer noch die Volkswirtschaft. Also der Dollar wird gedeckt durch die Leistungsfähigkeit der amerikanischen Volkswirtschaft. Der Schweizer Franken wird gedeckt durch die Leistungsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft. Der Bitcoin wird durch nichts gedeckt, außer dadurch, dass man sich einig ist, dass man den Bitcoin gut findet. Das zweite Problem, was ich sehe, ist, keiner der größten Unterstützer, und ich habe viele Sympathien für Leute, ich sehe ja den Reiz Bitcoins, dass ich Geld vom Staat schützen kann. Und das ist ja auch nicht die schlechteste Idee. Hören gerne, dass Bitcoin das bevorzugte Anlagemedium der Schattenwelt ist, der Illegalen, der Kriminellen, der berühmte Wirecard-Flüchtige, der soll ja mit einer 1/2 Milliarde in Bitcoin verschwunden sein, damals bei 20.000, dann wären das ja heute 2,5 Milliarden, da würde man ja sagen, Crime pays, also es lohnt sich, krimineller zu sein. Wenn eines Tages einmal die amerikanische Regierung oder der Senat aufwacht und sagt, wir sind der Auffassung, dass damit irgendetwas betrieben wurde, was wir nicht wollen und wir wollen das jetzt beenden, das Risiko unterschätzt man, dass die Regierung, insbesondere die Amerikaner, so sie wollten, dem auch potenziell ein Ende machen könnten. Das halte ich für die zwei größten Risiken.
Und Steuerbetrug, dass man auf diese Schiene kommt, dass man Steuerbetrug betreiben kann mit Bitcoin, Geld verstecken, das könnte ja dann die Amerikaner auch auf den Plan rufen oder andere Regierungen.
Ich glaube nicht mal wegen Steuern. Ich glaube, es wäre mehr, wenn irgendwo eine Terrortat über
Okay.
das passiert ist. Ich war junger Banker als jung, aber auf jeden Fall war ich deutlich jünger als heute, als das berühmte grauenhafte
Patriot Act.
Terrorattacke von 9/11
Ja.
stattfand. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir damals in der Bank innerhalb von einem Jahr fast alle Spielregeln ändern mussten, weil die Amerikaner mit massiven neuen Regeln die Geldwäsche unterbinden wollten, die sie als eine der Basisfinanzierungen des Terrorismus gesehen haben. Also man sollte dieses Risiko bei Gott nicht ausschätzen. Es gibt übrigens noch eine andere Gruppe von Kritikern, die behauptet, dass dieses ungeheuer gute Protokoll dem Bitcoin zugrunde liegt, was bis heute ja auch niemand hacken konnte, dass das mit no einer neuen Generation von Quantencomputern gebrochen werden könnte. Das kann ich aber nicht beurteilen, dazu fehlt mir die Intelligenz und das Know-how. Das wären aber so meine zwei plus diesem einen technischen, meine Haupt, sagen wir mal, Punkte, wo ich sagen würde, also alles auf sowas zu verwetten, das wäre ich auf, dazu fehlen mir die Nerven und die Überzeugung.
Noch eine letzte Frage für diese Sendung. Wir werden dann gleich eine nächste nachlegen, wo wir uns dann mit anderen interessanten Fragen, nicht zuletzt mit Europa, beschäftigen wollen. Aber vielleicht für die erste Sendung im neuen Jahr eine letzte kurze Frage. Mit was für Gefühlen schaust du in dieses Jahr hinein, jetzt als Anleger, als Mann aus der Wirtschaft, wenn wir die verschiedenen Risiken noch uns anschauen? Wir haben immer noch einen Krieg in der Ukraine. Wir haben ein Europa, das auf dem Boden liegt. Wir haben aber einen Elon Musk und einen Donald Trump. Wird die Wirtschaftswelt am Wesen von Trump und Musk genesen? Ein kurzer Blick noch in die Kristallkugel. Wir werden das Thema Europa in einer nächsten Sendung dann vertiefen und etwas schwerpunktmäßig behandeln. Ja, wie siehst du das?
Ja, darauf freue ich mich natürlich, weil du weißt, dass ich zu Europa eine dezidierte Meinung habe. Sagen wir mal, ich fange das Jahr an mit dem, gab es ja diesen Film oder diese Serie, The Three-Factor-Problem, dass also drei Körper, die sich,
Ja, der Three-Body-Problem.
ja,
Das
The
ist ein Science-Fiction-Film
Three-Body-Problem,
des chinesischen Autors, der von den
genau.
Machern von Game of Thrones für, glaube ich, Netflix sehr aufwendig verfilmt wurde. Die erste Staffel ist schon durch.
Und in so einer Phase befinden wir uns weltweit ökonomisch. Wir haben auf der einen Seite die völlig ungeklärte Frage der disruptiven und auch produktivitätssteigernden Fähigkeit von künstlicher Intelligenz, die im Moment mehr hoffnungswert ist als wirklich schon ein reales Phänomen. Zum Zweiten haben wir eine unheimlich komplexe geopolitische Situation in diesem unsäglichen Konflikt, der sich zwischen Amerika und China immer weiterentwickelt. Über die Russlandfrage brauchen wir hier jetzt nicht weiter zu reden. Also wir haben dort große Probleme. Und als dritte Body sozusagen in dieser Problematik haben wir Donald Trump. Und in Frankfurt, der Stadt, in der ich lange gelebt und gearbeitet habe, hatten wir immer einen Witz. Ich hoffe jetzt, dass keiner aus Offenbach zuhört. Über Offenbach haben wir gesagt, die blinken links und biegen rechts ab. Und wenn ich der Auffassung bin, dass man über Donald Trump sich über eines sicher sein kann, ist die Tatsache, dass man sich über gar nichts sicher sein kann. Das heißt, diese ganzen drei Dinge, die eigentlich völlig unberechenbar sind, werden das Jahr 2025 unheimlich spannend machen. Für mich persönlich, und das werden wir ja dann noch diskutieren, ist die spannende Frage, wann lohnt es sich wieder in Europa zu investieren, in unserer eigentlich ja wunderschönen Heimat? Denn dazu nur, der europäische Aktienmarkt hat den amerikanischen Aktienmarkt seit der Einführung des Euros um ungefähr 60% weniger Rendite erwirtschaftet. Das heißt jetzt, entweder ist der Markt billig, weil er nie mehr besser wird, oder er ist günstig. Und man muss auch mal wieder über Europa nachdenken.
Oder aber er ist auf dem Weg in den endgültigen Exitus, auf dem Weg Europa, auf dem Weg ins Freiluftmuseum, sozusagen eine Ruine, die mit einer Verwunderung und Faszination dann
Was
besichtigt werden
übrigens
kann. Eröffnet neue
Politikum.
touristische Perspektiven. Das werden wir in der nächsten Sendung
Ja.
gleich besprechen. Vielleicht nur ganz eine allerletzte Einschätzung in einem Satz. Gehst du optimistischer ins 2025, als du ins Jahr 24 gegangen bist? Wie ist deine innere, der in das Bauchgefühl? Das sagt ja auch noch viel aus. Wo ist der Kompass deines Bauchgefühls im Moment?
Also Roger, ich gehe mit derselben leichten Neujahrsdepression, die mich immer verfolgt, wenn das alte Jahr zu Ende ist, mein Geburtstag vor der Tür steht, die Zahl wird immer höher, die Restlebenserwartung sinkt stetig. Ansonsten bin ich eigentlich eher optimistisch. Und zwar, weil ich vom Grundsatz her ein optimistischer Mensch bin. Und weil ich glaube, dass wir gesehen haben in den letzten 12, 18 Monaten, dass es Gegenbewegungen gegeben hat, die mir Hoffnung geben. Und da oute ich mich auch die Tatsache, dass Donald Trump gewonnen hat, bei aller Kritik, die ich und Unsicherheit, die ich bei diesen sehr eigenwilligen Politiker habe, die Tatsache, dass wir fast eine Revitalisierung der Demokratie erleben. Das ist es für mich, wenn wir politische Unsicherheiten haben, wenn wir nicht mehr alles akzeptieren, was von oben vorgesetzt wird. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge positiver Dinge. Ich glaube auch, dass wir in Europa gerade sehen, auch an den Universitäten, dass wahnsinnig viel an neuen Technologien geforscht wird, die weitergehen als nur Tech, als so eine Art, wie nennt man das hier, diese Facebook und Instagram eigentlich reine Eitelkeitsbeförderer, sondern wo wir wirklich wieder Tech entwickeln, um die Probleme Energie und alles für die Zukunft zu lösen. Also ich bin eher optimistisch, allerdings, darum neige ich auch immer bei meinem Rat dazu, halt auch ein bisschen Cash bereit. Man weiß ja nicht, was kommt.
Leonhard, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns dann gleich wieder, um die nächsten brennenden Fragen zum Jahresanfang zu besprechen. Einstweilen schöne Grüße und wir melden uns zurück.
Alles klar, danke, Roger, und ein gutes neues Jahr an alle.